Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Soziologin Theresa Koloma-Beck, Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Gesellschaftsanalyse und sozialer Wandel an der Universität der Bundeswehr in Hamburg, jetzt hier bei mir im Studio. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Hallo Herr Frenzel.
Wir schauen gemeinsam auf die Themen, über die es sich zu sprechen lohnt an diesem Donnerstag. Ich muss aber erstmal Abbitte leisten. Viele Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben und wie ich dann nach Recherchen gemerkt habe, zu Recht der Kulturlosigkeit bezichtigt. Ich sage es hier ganz laut und deutlich, der Lambrusco kann ein ganz vorzüglicher Wein sein. Gestern haben wir den Tropfen ja hier ordentlich gedisst. Das lag vielleicht auch so ein bisschen am Kontext. Silvio Berlusconi hat ja 20 Flaschen Lambrusco seinem Freund Wladimir Putin geschickt und wir haben uns dann hier vor allem so an Kopfschmerzenmacher und an ein Gesöff erinnert, das tendenziell immer so ein bisschen zu süß ist. Aber es gibt natürlich auch ganz vorzüglichen Lambrusco, hohe Qualität. Jemand sagte mir am Abend noch, das entwickelt sich auch gerade zu so einer Art Hipstergetränk. Hätte man nicht gedacht, oder?
Nee, hätte man nicht gedacht, aber mir hat kürzlich auch ein Weinhändler erklärt, dass man tatsächlich auch richtig guten Sangria machen kann.
Okay, also ich nehme mal für uns mit für heute, Frau Koloma-Beck. Man sollte immer vorsichtig sein mit zu schnellen Schlüssen und Vorurteilen, selbst beim Lambrusco oder auch bei der Sangria. Übrigens, wirklich richtig gemacht hat es Micky Beisenherz, der hat sich einen Negroni eingeschenkt, als er unsere aktuelle, also die letzte Folge gehört hat. Schöne Grüße an dieser Stelle. Bei ihm gibt's ja sonst immer nur Filterkaffee oder halt Apokalypse. Sie kriegen heute wie gewohnt den Blick auf die Themen des Tages ganz nüchtern. Die Nachrichten sind ja schon verrückt genug, zum Beispiel die aus Großbritannien. Es wird ja schnell mal das Bild von den Chaostagen rausgeholt, wenn irgendwas nicht so rund läuft in der Politik, vielleicht auch manchmal zu schnell. Aber ich glaube, für das, was in Großbritannien sich da gerade abspielt, Theresa Koloma-Beck, das kann man schon mal so nennen, oder?
Ja, also ich fand das jetzt auch nicht gänzlich aus der Luft gegriffen, zumal, ich meine, es gibt immer mal wieder in der Politik Chaos, aber jetzt in dieser Form von der Insel, würde ich sagen, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, das so gesehen zu haben in jüngerer Vergangenheit. Ja, rund um den Brexit natürlich. Brexit, ne? Aber jetzt so eine Regierung, die gerade 6 Wochen im Amt ist und dann scheiden schon die Minister aus und es werden die angekündigten Programme einfach komplett einkassiert und was, also das Gegenteil von dem verkündet, was man vorher versprochen hat, das ist schon, ja.
Wir können ja gerade noch mal so ein bisschen aufzählen und erzählen, was da passiert ist in den letzten Stunden. Also Sie haben es angesprochen, es ist eine weitere Ministerin verloren gegangen, der frisch ernannten Premierministerin Liz Truss, nämlich die Innenministerin. Das gibt so ja formale Gründe. Sie hat eben einen Fehler gemacht, aber hat in ihrem Abschied auch nochmal eine Breitseite abgelassen gegen die eigene Regierung. Und dann war da auch noch eine sehr turbulente Parlamentssitzung am Abend. Ich habe eine kleine Szene für uns, als Keir Starmer, der Oppositionsführer von Labour, sich nämlich einen kleinen Scherz erlaubt hat, dass ein Buch über die Premierministerin erscheinen soll.
A book is being written about the Prime Minister's time in office. Apparently it's going to be out by Christmas. Is that the release date or the title?
Tja, da kommt also das Buch über die Premierministerin an Weihnachten raus, so ist es geplant. Oder fliegt Liz Truss bis Weihnachten raus? Das war der kleine Sprachwitz hier des Oppositionsführers. Liz Truss hat natürlich auch geantwortet, sie sei eine Kämpferin, keine, die aufgebe.
Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter. I have acted in the national interest to make sure that we have economic stability.
Prime Minister, order, order. I'm going to hear the Prime Minister. I suggest that all members need to hear the answer. Prime Minister.
Mr. Speaker, I am a fighter and not.
Also eine Szene aus dem britischen Unterhaus gestern. Wir haben das extra mal ein bisschen länger stehen lassen, Theresa Koloma-Beck, weil es ja auch wieder diese, und jetzt weiß ich gar nicht, ob es eigentlich diese schöne Debattenfreudigkeit der britischen Politik ist. Wir haben das ja auch in den Brexit-Debatten immer wieder erlebt oder ob auch einem das schon bitter aufstoßen muss, weil man sich manchmal ja fragt, wie viel Show, wie viel Inszenierung, wie viel Ernsthaftigkeit ist da eigentlich noch?
Ja, also ich finde eigentlich eher interessant, dass dieses, also dass es praktisch so einfach nur Lautäußerungen gibt, die deutlich machen sollen, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Das ist ja jetzt im deutschen Bund, also aus der deutschen politischen Kultur völlig absent. Also das gibt es eigentlich gar nicht und es befremdet einen immer so ein bisschen auf eine Art. Was mir, glaube ich, daran sympathisch ist, ist es, dass es irgendwie doch daran erinnert. Und das ist ja jetzt nicht nur in dieser Situation, also das ist ja relativ häufig, auch wenn es um Debatten geht, die vielleicht jetzt nicht so chaotisch sich anfühlen, wie das, was jetzt gerade passiert. Es erinnert irgendwie daran, dass Politik doch irgendwie auch etwas mit Emotionalität und mit Körpern zu tun hat eben nicht so ein steriles Geschehen ist, was es ja immer ist. Also auch wenn man sich Mühe gibt, das alles in rationale Bahnen zu lenken. Aber es hat immer so ein bisschen was Befremdliches. Mhm. Ich finde interessant mit diesem, ich bin eine Kämpferin, ich bin keine, die aufgibt. Ich finde es interessant, wie sie praktisch ihre Biografie nochmal in die Waagschale wirft. Also auch in so einem Establishment, das aus den Privatschulen kommt und so weiter. Sie kommt ja auch sie war ja in einer öffentlichen Schule. Sie gehört eben nicht schon von vornherein zu dieser Elite. Und dass jetzt da auch so eine gewisse Bockigkeit fast schon sich damit zu verbinden scheint, das ist einigermaßen bemerkenswert. Mhm.
Wobei sich natürlich für viele Britinnen und Briten unterm Strich die Frage stellt, also Boris Johnson, der Eton Boy, der weg ist, jetzt ersetzt durch eine Liz Truss, ob sich aber qualitativ politisch eigentlich dadurch irgendwas ändert.
Ja, das wird sich irgendwie zeigen. Also jetzt auch programmatisch, was ich interessant fand, war auch noch so ein bisschen mit Blick auf Debatten, die gerade in Deutschland laufen, dass Liz Truss ja mit einem explizit disruptiven Programm angetreten ist. Also die hat ja nicht Kontinuität versprochen, sondern die hat ja gesagt, jetzt machen wir alles anders. Und das ist irgendwie, das ist auch bemerkenswert. Es ist natürlich auch der Ton der Populisten. Und ich finde, es ist vor allen Dingen die Frage, hat man jetzt so eine man sieht eigentlich sozusagen eine Fortsetzung der populistischen Wende in den alten großen Parteien. Und das macht mir ehrlich gesagt auch eher ein bisschen unbehagliches Gefühl.
Mhm. Weil das ja wirklich auch eine Traditionslinie ist jetzt in der britischen Politik der letzten Jahre. Ja. Dass eben das, womit man parteiinterne Abstimmung gewinnt, womit man vielleicht dann auch mal ein Referendum, Stichwort Brexit, gewinnt, dann aber in einer praktischen Politik, die eigentlich eine Politik des Ausgleichs, der täglichen Kompromisse ist, einfach scheitern muss.
Ja, und in dem Fall finde ich es auch, was mich verwundert, ist, dass ja hier große Versprechen gemacht worden sind, die sich relativ schnell hätten erfüllen müssen. Aber die Folgen beispielsweise an den Finanzmärkten hätte einem jetzt wahrscheinlich jeder Finanzwissenschaftler und jede Finanzwissenschaftlerin erklären können, bevor man das verkündet. Und dass aber trotzdem dann mit sowas an die Öffentlichkeit gegangen wird und gedacht wird, damit kann man jetzt dieses Amt gewinnen und auch Politik machen. Das finde ich, das erklärt sich mir nicht so richtig.
Mhm. Und das die armen Briten müssen immer wieder herhalten für dieses Bild Mutterland der Demokratie. Aber sie sind nun mal eigentlich auch ein Land, das ja in vielerlei Hinsicht Vorbild ist für oder war für modernes Politikmanagement wie man Dinge auch mit einer gewissen Nüchternheit und Sachlichkeit angeht. Und jetzt erleben wir da eigentlich eine super starke Emotionalisierung der Politik.
Ja, aber mittlerweile ist es ja, glaube ich, so zugespitzt, dass man, also vielleicht wird es ja tatsächlich bald Neuwahlen geben. Das ist ja jetzt ich nehme an, kein Dauerzustand, sondern irgendetwas wird sich ändern und dann wird man nochmal diskutieren können, vielleicht eine andere politische Konstellation und dann wird man sehen, ob es in ruhigeres Fahrwasser gerät.
Ja, also ich glaube das ja. Manchmal frage ich mich aber auch, ob wir uns da nicht vor Illusionen schützen müssen, dass wenn beispielsweise Labour wieder das Ruder übernimmt, dass dieses Großbritannien dann irgendwie zurückkehrt in so unsere Wunschvorstellung europäischer Nähe und Rationalität.
Mhm. Naja, ich finde mit den Wunschvorstellungen, ich bin ja Soziologin, ich gucke mir immer lieber an, wie die Dinge sind und bin mit den Wunschvorstellungen immer eher so ein bisschen skeptisch und der Idealisierung, sei es von Staaten, von Menschen oder was auch immer, Kulturen, wäre ich sowieso immer eher so ein bisschen vorsichtig.
Okay, dann würde ich sagen, wir bleiben im Beobachtungsmodus. Theresa Kolumer-Beck, die Soziologin hier heute bei mir, zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Die Soziologin Theresa Kolumer-Beck ist hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und Politik ist ja nicht nur in Großbritannien unter Druck gerade, sondern überall wegen der steigenden Energiepreise, wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine gegen die Ukraine. Wir schauen auf diesen Tag und sehen da auch beispielsweise, dass der Bundeskanzler heute Vormittag gesprochen hat vor dem Bundestag, vor seiner Abreise nach Brüssel. Und da hat er, ich würde mal sagen, versucht, nochmal Mut zu machen.
Denn Europa steht zusammen und auch wir als Land haben mit den Maßnahmen der vergangenen Woche und Monate sichergestellt, dass wir voll Zuversicht sagen können, gemeinsam kommen wir wohl durch diesen Winter.
Also ein schöner Satz, allein dieses kleine Wort wohl, das da am Ende war. Wir werden es wohl schaffen, wir werden wohl durch diesen Winter kommen. Frau Coloma-Beck, das könnte bei manchen zu Unwohlsein führen. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, es gibt dem Ganzen so einen gewissen Anschein von vielleicht. Ja. Irgendwie kommen wir durch den Winter.
Wir haben ja gerade über den Populismus in Großbritannien gesprochen. Vielleicht ist das die interessante, der interessante Gegenentwurf. Also Politik dann einfach ein Stück weit ehrlicher zu machen. Das ist die wohlwollende Interpretation.
Es ist eine etwas halbherzige Formulierung, würde ich sagen.
Dieses Wohl begründet sich aber möglicherweise auch durch Aussagen, durch Studienergebnisse, wie wir sie heute bekommen haben. Da gibt es eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, beauftragt von der Bundesregierung, die heute sagt, wir müssen den Verbrauch, den Gasverbrauch um mindestens 30% senken, wenn wir eine Mangellage in diesem Winter verhindern wollen. Das ist schon eine Menge und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, als bisher so auf dem Zettel steht bei den meisten.
Ja, also das hört sich jetzt viel an. Was ich jetzt aber an diesem Bericht wirklich richtig toll finde, ist, dass er was macht, was aus meiner Sicht wirklich nötig ist, nämlich eine Unterbrechung der Verbindung von einerseits Energiekrise oder Versorgungsunsicherheit und dem Krieg in der Ukraine. Weil das Thema dieses Berichtes ist Energiesouveränität. Und das ist sozusagen ein Thema, das aufgrund des Klimawandels ein Thema ist, das alle beschäftigen sollte. Und also mich selber ärgert immer so ein bisschen dieses Narrativ, das sagt, wir haben jetzt dieses Problem wegen des Kriegs in der Ukraine. Man könnte auch sagen, und das fände ich die ehrlichere Argumentation, wir haben jetzt dieses Problem, weil wir seit den 70er Jahren spätestens wissen können, dass man über Energie und die Ressourcen, aus denen man sie bezieht, anders nachdenken muss und das Nachdenken und vor allen Dingen das daran anschließende Handeln einfach auf die lange Bank geschoben wird. Mhm. Also hätte das stattgefunden, was auch notwendig ist, um überhaupt die Lebensgrundlage für Menschen auf diesem Planeten zu sichern, dann gäbe es dieses Problem zumindest in dieser Form jetzt wahrscheinlich gar nicht.
Das ist interessant, ne? Dass die Dringlichkeit, die rhetorisch bei dem Thema Klimawandel immer wieder hervorgehoben wurde von vielen, dass die jetzt aber durch den Krieg wirklich eingetreten ist und spürbar ist. Also vielleicht ist das, was gut zusammengeht. Ich musste aber häufig auch an die vielen Maßnahmen denken, die es ja während der Ölkrise in den 70ern gab, wo auch ganz stark gespart wurde. Und danach war alles wieder in Ordnung. Das wird natürlich, oder was heißt natürlich, ich weiß gar nicht, könnte natürlich auch eintreten. Ich habe das auch gedacht bei so Instrumenten wie Stichwort Doppelwumms, also so diesem Versprechen, macht euch keine Sorgen, wir gleichen die Rechnung aus. Ob das dann gleich schon wieder genau das auslösen könnte, dass man denkt, dann müssen wir jetzt ja nicht ganz so viel sparen.
Ja, also es ist so ein bisschen, glaube ich, wie in der Corona-Pandemie, dass man irgendwie umschalten müsste, das Denken und ich glaube auch, dass vor allen Dingen das politische Sprechen von, wir sind jetzt irgendwie in einer Ausnahmesituation und das sitzen wir aus und dann gehen wir wieder zurück zu dem, was vorher mal war, wir sind in einer Transformationssituation und Dinge werden sich ändern und damit werden auch irgendwie Umverteilungen beispielsweise einhergehen und es wird nicht einfach alles so weiterlaufen wie vorher, aber im Augenblick ist der Diskurs ja sozusagen polarisiert auf Besitzstandswahrung und alles muss so bleiben, wie es ist auf der einen Seite und dann eben die Veränderung ist extrem angstbesetzt und das müsste ja nicht so sein, wenn man sagt, das ist jetzt ohnehin eine notwendige Anpassungssituation und das Anpacken oder was dann immer die politische Rhetorik ist, das fokussiert sich auf diesen dynamischen Prozess und nicht auf dieses Festhalten am Bestehenden, weil das Bestehende, da kann man jetzt jeden Klimaforscher und jede Klimaforscherin fragen, das Bestehende lässt sich auf Dauer ja so nicht aufrechterhalten. Das ist ja einfach so.
Ja, gebe ich Ihnen absolut recht. Und dann gucke ich aber auf das, worauf viele Menschen dann natürlich schauen, die sich wünschen, dass der Betrag auf der Gasrechnung bestehen bleibt und sich nicht exorbitant nach oben entwickelt. Also da haben wir natürlich eine ganz aktuelle soziale Drucklage und Notlage für viele, die dann sagen, dieser Wandel ist richtig, aber ich kann, also erstmal durch diese gestiegenen Gaspreise betreibt man ja leider nicht den Wandel, sondern man macht nur irgendjemanden reicher irgendwo am anderen Ende der Gasleitung. Das heißt, man hat noch nicht mal das Gefühl, man tut was Gutes. Es ist nicht so, dass man das Geld in den Klimaschutz investiert, sondern es ist letztendlich eine Gewinnmaximierung bei denen, die halt Gas uns noch liefern. Und eben das ganz konkrete Problem, wer kann das zahlen, wer kann es nicht zahlen?
Ja, also was ich an dem Bericht wirklich, also und dann auch in der Berichterstattung über den Bericht gut fand, ist, dass tatsächlich unterstrichen wird, dass die Nachfrage treibt den Preis und deswegen würde praktisch eine geringere Nachfrage ja auch diese Preiseffekte irgendwie, oder das ist die Hoffnung, könnte das im Zaum halten. Also wenn es weniger Nachfrage gibt, weil man spart dort, wo man sparen könnte, und da ist der Bericht ja auch relativ klar, in welchen Bereichen das wie ist, und ist auch relativ klar zu sagen, wenn es nicht in der Energieerzeugung geschieht und nicht sagen in der, also bei der, vor allen Dingen bei der Erwärmung von Gebäuden, dann ist der Druck auf die Industrie. Und das hat dann natürlich nochmal ganz andere Folgen als jetzt nur, ob wir jetzt bei 19 oder 18 Grad in der Wohnung sitzen, weil dann geht es ja tatsächlich auch um den Bestand von Unternehmen und um Arbeitsplätze. Und das ist da eigentlich sehr, sehr gut ausdekliniert. Aber die würden ja immer sagen, weniger Nachfrage, also Einsparung erzeugt weniger Nachfrage, und das ist auch gut für den Preis und für die Gasrechnung.
Jetzt habe ich erstmal die praktische Frage, heizen Sie denn schon?
Ja, also ich heize schon, aber sehr, sehr viel weniger, als ich das sonst gemacht habe. Ich liebe Wärme und finde das aber ganz erstaunlich zu merken, dass das okay ist, wenn ich morgens die Heizung irgendwie eine Stunde laufen lasse, damit ich im Bad nicht frieren muss, und sie danach einfach auslasse und sie wirklich erst wieder anschalte, wenn es irgendwie unter 17 Grad geht, und ansonsten mich mit einer Decke hinsetze. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist in meinem Körper, aber es geht.
Okay. Und die politische Frage, weil es ja jetzt auch zunehmend Proteste gibt, nicht nur in Deutschland, wir haben gerade Anfang der Woche in Frankreich einen Generalstreik, den Versuch eines Generalstreiks gesehen, zumindest aber auch große Demonstrationen, aber auch hier gibt es ja gerade in Ostdeutschland Demonstrationen. Haben Sie Verständnis dafür?
Ja, also ich habe absolut Verständnis dafür. Also das, und ich finde, das ist auch legitim, durch Proteste auf die sozialen Kosten von solchen Entwicklungen aufmerksam zu machen. Ich finde, dass, also im Augenblick würde ich das Problem bei diesen Protesten, also und das ist ja praktisch ein Auftrag an die Regierung, mit dieser Situation verantwortlich umzugehen und dafür zu sorgen, dass die einfach nichts mehr sparen können, dass die jetzt nicht alleine dastehen. Mhm. Und das finde ich wichtig. Dieses Problem sehe ich eben eher darin, dass auch so ähnlich wie bei den Corona-Protesten, das, wogegen da protestiert wird, ja größer ist, weil sich diese Energiefrage eben doch mit der Frage des Krieges verknüpft. Und dass es natürlich auch dadurch befeuert wird, dass es auf der anderen Seite diese großen Gewinne bei einigen wenigen Akteuren gibt, die Sie auch angesprochen haben. Und insofern finde ich das einerseits legitim, aber andererseits stimme ich da auch den Kollegen zu, die sagen, das hat auch ordentliches da ist ordentlich Sprengstoff drin.
Ja, es ist halt die Frage, ob Fragen wie diese in dieser ganzen Komplexität dann auch manchmal vielleicht zu komplex sind für Reden und Plakate auf einer Demo.
Ja, also Komplexität rollt man jetzt auf einer Demo nicht aus, aber Demonstrationen sind nun mal ein Mittel des politischen Ausdrucks.
Der Reduktion von Komplexität, die wir brauchen in der Demokratie.
Ja, genau. Gut.
Theresa Kolumba-Beck hier bei uns heute im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen gleich ich habe heute leider wirklich die Problemagenda, über ein anderes drängendes Problem, nämlich die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, politisch, dass jetzt wieder eine stärkere Bewegung über die altbekannte Fluchtroute, die Balkanroute, stattfindet. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Was ist heute noch wichtig? Nancy Faeser, die Innenministerin, trifft sich mit Politikerinnen und Politikern aus Ländern der sogenannten Balkanroute, weil, und das ist ja ein wieder lauter gewordenes Thema in den letzten Wochen, weil eben wieder mehr Menschen über diesen Weg versuchen, nach Deutschland, nach Europa insgesamt, aber vor allem eben nach Deutschland zu kommen. Theresa Kolumba-Beck, manche haben sich da gewundert, wie seehoferisch diese sozialdemokratische Innenministerin bei diesem Thema daherkommt, wenn es eben ums, verkürzt gesagt, ums Dichtmachen dieser Route geht. Wundern Sie sich auch?
Ja, also ich habe mich auch ein bisschen gewundert und vor allen Dingen treten ja manche Dinge jetzt noch ein bisschen stärker hervor, weil man immer den Vergleich hat mit den Geflüchteten, die aus der Ukraine kommen. Und das macht dann manche Dinge einfach noch ein bisschen weniger leicht erträglich.
Mhm. Gibt's da eigentlich, ich habe so den Eindruck, wir landen da gesellschaftlich immer wieder gemeinsam in so einer Art Ranking, ja, also gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge. Wir hatten damals in der Situation 2015 angesichts des syrischen Bürgerkriegs ganz viel Sympathien für die Menschen, die aus Syrien geflüchtet sind. Und da waren die Afghanen so ein bisschen die, wo viele sagten, naja, muss das jetzt wirklich sein? Dann natürlich Afghanen jetzt, nach dem, was da im letzten Sommer passiert ist, gab mal wieder ein kurzes Verständnis. Jetzt sind es eher die Ukrainer. Und wo man sagt, aber Balkanroute muss jetzt ja wirklich nicht sein.
Ja, also das ist, finde ich, jetzt aus so einer soziologischen Perspektive ohnehin das Interessante an dem Migrationsregime. Die halten ja nicht wirklich Leute auf. Also in der Politik der reichen Staaten wird das ja immer so verkauft, wir brauchen jetzt irgendwelche Gesetze, damit die Leute nicht bei uns, oder wir brauchen Anlagen oder Verträge, was auch immer, damit die Leute gar nicht zu uns kommen. Und aber das ist ja gar nicht der Effekt. Also der Effekt ist ja nicht, dass die Bewegung von Menschen im Raum verhindert wird. Der Effekt ist einfach nur, dass Menschen, also dass unterschiedliche Gruppen von Menschen entstehen, die sich durch ihren Status und durch ihre Rechte unterscheiden. Und das, da gibt es manchmal einfach Hard Facts, also dass die UkrainerInnen hier viel geschmeidiger ankommen konnten. Das hat einfach etwas mit dem Aufenthaltsrecht zu tun. Mhm. Also die konnten einfach einreisen.
Es gab die Visafreiheit
und es gab gar kein Problem. Also diese ganze Frage des illegalen Aufenthalts stellte sich da erstmal gar nicht. Und Leute, die eben aus Syrien, Afghanistan oder den afrikanischen Ländern kommen, sind eben in einer ganz anderen Situation. Und da hat man praktisch so was Rechtliches. Mhm. Bei den Abstufungen dann zwischen den Geflüchteten, die aus den unterschiedlichen Ländern kommen, wo man nicht so einfach einen legalen Aufenthaltsstatus hier haben können, dann springen so symbolische Mechanismen an. Und dann hat man Sympathie mit den einen, und bei den anderen, ja, sind halt die Wirtschaftsflüchtlinge, wie auch immer.
Aber es ist ja auch dann am Ende nicht nur Symbolpolitik, sondern ja auch ganz konkrete, reale Politik, die sich daran messen lässt, wie viele Menschen überhaupt es schaffen, nach Deutschland zu kommen. Also wie dicht die Grenzen sind, wie sehr die EU-Partner oder auch andere, Serbien ist ja jetzt an der Frage das große Thema, wie leicht man nach Serbien kommt, um dann eben weiterzukommen. Das hat natürlich schon politisch konkrete Auswirkungen. Letztendlich einfach auch unter der Fragestellung, wie ist das hier auf der Aufnahmeseite? Wie viele Unterkünfte haben wir? Da ist ja eben genau dieses Bild, müssen wir bald wieder die Turnhallen aufmachen? Und dann wieder diese Frage, wie leistungsfähig ist eigentlich unser Aufnahmesystem? Wie viele können wir aufnehmen, ohne dass es zu neuen Spannungen führt?
Ja, also das ist alles zutreffend, aber ich würde gerne noch was anderes dazulegen. Also das ist jetzt stellen sich nicht nur realpolitische Fragen. Es ist aufgrund dieses unterschiedlichen Status, den die Leute haben, entstehen einfach auch unterschiedlich ausbeutbare Arbeitskräfte. Und es gibt mittlerweile auch in der EU, gibt es sozusagen ganze Branchen, die auf diesen illegalisierten Migranten ihr Geschäftsmodell aufgebaut haben. Also insbesondere im Süden Europas, in der Landwirtschaft sind mittlerweile geflüchtete Arbeitskräfte, auf die auch die Landwirte selber zählen, weil sie sonst gar nicht produzieren könnten. In Nordamerika ist das schon sehr, sehr lange der Fall. Da gibt es auch eine richtig gute Logistik, wie man jetzt Leute aus Guatemala irgendwie an die Grenze nach Kanada bekommt, damit die dort in der Landwirtschaft arbeiten können, in irgendwelchen rotierenden Systemen. In Deutschland kennt man das ein bisschen länger schon, die Debatte mit Menschen aus osteuropäischen Ländern, die in der häuslichen Pflege arbeiten. Also ich finde es wichtig, dass man sich klar macht, dass praktisch dieses Migrationsregime auch mit wirtschaftlichen Gegebenheiten verknüpft ist und Arbeitskräfte erzeugt, von denen wir hier alle auch profitieren können, die in besonderer Weise ausbeutbar sind, weil sie eben haben wie diejenigen, die ganz normal angestellt sind. Und es gibt eben Bereiche, da wird mit diesen Arbeitskräften gerechnet.
Wie gehen wir denn damit um, klug, politisch? Also gibt es da zwischen diesem großen Spannungsfeld, ja, diesem Gefühl, es ist zu viel, es sind zu viele Menschen, die nach Europa wollen, kriegt er auch gerade nochmal den Hinweis auf den Kopfhörer, auch nicht nur nach Deutschland, sondern gerade beispielsweise nach Südeuropa in diese landwirtschaftlichen Jobs, die Sie da gerade genannt haben. Also gibt es ein ein zu viel, das Gesellschaften überfordert? Also ist es legitim, für europäische Gesellschaften Migrationsgrenzen aufzubauen? Der eine Pol. Und die andere Frage, wie kriegt man das dann eigentlich humanitär und human gut hin, dass Menschen, die kommen, eben nicht Menschen zweiter oder dann sogar zweiter, dritter, vierter Klasse sind?
Also ich gebe Ihnen jetzt die Antwort als Soziologe, nicht als Politikerin. Das ist jetzt keine politisch-pragmatische Perspektive, aber als Wissenschaftlerin würde ich sagen, dass in einem, sozusagen in einer Welt und auch innerhalb eines politischen Denkhorizonts, wo man sich zu Prinzipien wie Freiheit und Gleichheit bekennt, es nicht wirklich legitimierbar ist, Menschen, die vor Krieg flüchten, Menschen, die vor aussichtslosen Lebenssituationen flüchten, in dieser Bewegung aufzuhalten und erst recht nicht, wenn man bedenkt, dass diese Kontexte, aus denen diese Menschen kommen, ja in der Regel in ehemaligen imperialen oder Einflusszonen oder ehemaligen Kolonien liegen und Europa aufs Engste verknüpft, also die europäische Geschichte aufs Engste damit verknüpft ist, warum das dort jetzt so aussieht, wie es aussieht. Also auf einer prinzipiellen Ebene würde ich sagen, das ist nicht wirklich zu legitimieren. Das ist jetzt keine politisch-pragmatische Antwort, aber dem, glaube ich, muss man sich einfach stellen, dass es nicht wirklich legitimierbar ist. Und das ist, glaube ich, auch das Dilemma jeder irgendwie menschenrechtlich orientierten Politik.
Ja, aber ist es nicht einfach auch ein Grunddilemma, dass die Welt so ist, wie sie ist, dass es so viel Gründe gibt, in so vielen Regionen dieser Welt wegzugehen? Also wenn wir jetzt schon träumerisch unterwegs sind, das ist immer mein Impuls, den ich bei dem Thema sehe. Es kann ja nicht die Lösung sein, dass wir sagen, es gibt auf der Welt irgendwie 2, 3 glückliche Flecken, Kontinente, Europa, Nordamerika, vielleicht bestimmte südasiatische Länder, wo es ein gutes, ein Leben mit Menschenrechten, mit Demokratie, mit wirtschaftlicher Stabilität gibt und den Rest lassen wir Autokraten oder wirtschaftlich auch Regionen, die letztendlich genau das nicht liefern.
Ja, also das wäre jetzt tatsächlich keine besonders wünschenswerte Fantasie. Ich habe kürzlich einen interessanten Text gelesen, so eine Art Manifest von Tsuketo Meta, der sagt, Migration, Migration is Reparation, also Migration ist eine Möglichkeit, sozusagen die Wunden der kolonialen Eroberungen zu heilen. Und seine Prognose ist, wenn man das tatsächlich sozusagen öffnet für einen Moment, das würde nicht dazu führen, also Menschen wollen ja in der Regel gar nicht weg von dort, wo sie sind. Also es kann ihnen ziemlich schlecht gehen und sie wollen immer noch bleiben. Also das ist ja auch so eine große Lüge, wie wichtig diese Pull-Faktoren sind, also dass die Leute nur kommen, weil es hier besser ist. Sie wollen vor allen Dingen gehen von dort, wo es ihnen schlecht geht. Und dass aber praktisch dieser Effekt, wenn man weggehen könnte, sich relativ schnell totlaufen würde. Also natürlich hätte man so eine Umverteilung, aber es würde auch Druck in den Ländern selbst entstehen und es würde relativ, das ist seine Prognose, es würde sich relativ schnell irgendwie so eine Art Gleichgewicht einbalancieren, mit dem man dann auch wieder leben könnte.
Theresa Kolumabek. Wir sprechen jetzt über die Documenta, die große Kunstausstellung in Kassel, die ja vorbei ist, die ja große Debatten hervorgerufen hat. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, danke, genug gehört über Antisemitismus etc., keine Sorge. Genau deshalb sprechen wir nämlich darüber, um mal zu schauen, welche Chancen eigentlich verpasst wurden, worüber man hätte sprechen können und müssen. Genau das hat nämlich mein heutiger Gast, die Soziologin Theresa Kolumabek, vor mit einem Workshop, den Sie vorbereiten gerade. Was wurde denn verdrängt und verpasst, was wir hätten diskutieren, besprechen müssen?
Ja, also ich glaube, da gibt es sicherlich jetzt Leute, die sich mit Kunst richtig gut auskennen, die sozusagen für diese Seite sprechen können. Ich fand jetzt aus meiner Wahrnehmung als Laien, fand ich tatsächlich interessant, zum Beispiel die Frage nach, also die Ausstellung drängte einem die Frage nach der Stellung und dem Status der Kunst in der Gegenwart aus. Einfach weil das jetzt in hohem Maß und auch die Frage, was jetzt eigentlich politische Kunst ist, das drängte sich so ein bisschen auf und auch was wie jetzt die Produktionsbedingungen des Kunstmachens irgendwie Einfluss darauf haben können, was für Einfluss Kunst entfalten können. Mich selber hat jetzt mehr so diese politische Einbettung der Diskurs an sich ein bisschen mehr beschäftigt. Etwas, was ich zum Beispiel wirklich sehr, sehr spannend fand, war, dass jetzt in diesen zugespitzten Debatten ja immer so ein Nord-Süd-Konflikt inszeniert wurde. Also das ist irgendwie so ein Missverständnis, weil die einen kommen aus den ehemals kolonisierten Ländern und dann gibt es aber den globalen Norden mit der anderen Geschichte. Und dahinter scheint scheint mir zum Beispiel aber eigentlich ein Ost-West-Konflikt, der dort auch zu beobachten war, zu verschwimmen, weil sich gerade zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit dieser politischen Kunst, die so an revolutionäre Bewegungen anknüpft, zeigt, dass es eine Geschichte von sozialistischen und von revolutionären Bewegungen gibt, die keineswegs 1990 zu Ende gegangen ist. Also wenn man jetzt inmitten von Westeuropa sitzt, dann kann man ja den Eindruck haben, ja, also das mit dem Sozialismus, das war so eine Idee und die hatte sich dann erledigt, der Westen hatte gewonnen, jetzt sind wir praktisch in
das viel zitierte Ende der Geschichte.
Genau, das viel zitierte Ende der Geschichte. Jetzt sind wir in einer globalen, liberalen Moderne und jeder, der das anders sieht, ist wahlweise ein Traumtänzer oder auch ein Terrorist. Und dass aber in vielen Teilen der Welt sich zum Beispiel gerade mit der Geschichte revolutionärer Bewegung auch die Geschichte der eigenen Befreiung von kolonialer Herrschaft verbindet. Und dass sich mit sozialistischen Ideen das Streben und auch das erfolgreiche Streben nach nationaler Unabhängigkeit verbindet. Aber, und deswegen ein ganz anderer Blick auf solche Fragen eintritt. Das konnte man, fand ich, dort auch nochmal beobachten. Und das ist zum Beispiel so etwas, was gar nicht wirklich zur Sprache kam.
Was haben Sie da konkret vor Augen? Welche Beispiele? Also wo das so war?
In den Kritiken an bestimmten Werken fehlte ja an vielen Stellen die Unterscheidung zwischen antisemitischen Inhalten und dann Werken, die sich kritisch mit der Situation in Israel und Palästina auseinandersetzte. Und die zentrale Bedeutung dieses Konflikts, also des Nahostkonflikts, in der globalen Geschichte revolutionärer Bewegungen, versteht man tatsächlich nur, wenn man versteht, dass das ein internationalisierter Zusammenhang ist. Also dass es praktisch Verbindungen gibt zwischen der, also auch personelle Verbindungen, zwischen der Konstellation, dem Befreiungskampf der Palästinenserinnen und Palästinenser und Befreiungskämpfen, die sich zur Zeit der Dekolonisierung an anderen Orten der Welt ereignet haben. Und nur so erklärt sich zum Beispiel die starke symbolische Bedeutung, die in manchen Teilen der Welt dieser Konflikt hat. Und das ist, also hier hat er auch eine ganz starke symbolische Bedeutung, aber es ist eben eine ganz andere. Mhm. Und solche Dinge noch mal ein bisschen aufzurollen, das fände ich spannend. Und andere Kolleginnen und Kollegen kommen mit anderen Themen, aber da gibt es, glaube ich, viel anzugucken.
Okay, aber jetzt klang es auch gerade wieder so an, dass Sie dann doch nicht ganz umschiffen können, diesen Grundkonflikt, der da ja dann letztendlich die Debatten dominiert hat.
Ja, also das ist aber auch gar nicht das Ziel, dass man den jetzt umschifft, sondern das Ziel ist eigentlich, dass man das alles nochmal so ein bisschen genauer ausleuchtet und zum Beispiel auch ein bisschen besser nochmal in den Blick bekommt, welche Dynamik eigentlich Antisemitismusvorwürfe oder Antisemitismusanschuldigungen, muss man ja fast sagen. Also vieles, es wurde ja ganz viel gesagt und erzählt, von dem aber am Ende wirklich nur sehr ausschnitthaft Dinge belegt worden sind. Also wie sich das jetzt in einem deutschen Kontext tatsächlich darstellt, wie sich das erklärt und da nochmal ganz genau drauf zu gucken, das ist auch ein Teil dessen, was wir leisten werden auf dieser Tagung.
Ich, so wie Sie das gerade darstellen, diese Sozialismus-Thematik genauso, die antisemitische Thematik, ich habe da irgendwie das Gefühl, dass wir uns da so stark in einem Gestern bewegen, insgesamt. Ja, also das ist so, ja, jetzt will ich nicht das Ende der Geschichte hier proklamieren, aber dass es auch irgendwie da Dinge sind, die rückwirkend Sachen erklären können, aber die nicht wirklich, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das heute zu einem fruchtbaren Dialog nach vorne führt.
Naja, ich glaube, das ist eben das große Missverständnis, das leicht eintritt, wenn man sich so im Herzen dieses, an der FU würde man sagen, des Liberal Script, also dieses liberalen Skripts befindet und tatsächlich in der persönlichen Erfahrung es sich so darstellt, dass der Liberalismus diesen Konflikt gewonnen hat. Also der Sozialismus ist jetzt nicht einfach nur ein historischer Fakt. Sozialistische Bewegungen sind nicht etwas, was nur irgendwie in der Vergangenheit relevant gewesen wäre, sondern es gibt eine sehr, sehr lebendige Erinnerung und dann aber auch eine sehr, sehr lebendige Praktiken, die an die irgendwie sozialistisch inspirierten Kämpfe zum Beispiel zu Zeiten der Unabhängigkeitsbewegung anschließen. Also das ist eben nicht eine Vergangenheit. In manchen Teilen der Welt ist es einfach auch eine Gegenwart. Also ich habe selber zum Beispiel in postsozialistischen Ländern im südlichen Afrika geforscht und wenn Sie in einem Land wie Mosambik beispielsweise unterwegs sind oder Angola, dann springt Ihnen das, was in Ostdeutschland überall verschwunden ist, dann springt Ihnen das sozialistische Erbe einfach entgegen, obwohl die natürlich, also auch im öffentlichen Raum, auf den Plätzen, in der im Feiern der Helden des Unabhängigkeitskriegs, die eben dann auch Helden des sozialistischen Afrika geworden sind. Und das ist eine Gegenwart, also bisweilen aus einer deutschen Perspektive durchaus auch eine irritierende Gegenwart. Mhm. Aber man muss ja erstmal zur Kenntnis nehmen, dass das so ist und dass es das gibt und dass es eben nicht nur eine Vergangenheit ist.
Ich bin gespannt auf die Ergebnisse Ihres Workshops. Vielleicht können wir beim nächsten Mal drüber reden. Theresa Kolumer-Beck im Deutschlandfunk Kultur. Und wir sind jetzt im Bundestag, im Deutschen Bundestag. Es gibt eine schöne Nachricht, Frau Kolumer-Beck, aus dem Bundestag. Der Bundestag will die Nebeneinkünfte der Abgeordneten, ja, das ist ja eine wichtige Information, um zu schauen, wer sich da mit wem so tummelt und von wem auch vielleicht nochmal ein kleines Extrasalär kriegt, will also diese Nebeneinkünfte demnächst nur noch scheibchenweise veröffentlichen, nämlich nur 30 Abgeordnete pro Woche. Sie wissen warum, wir haben es Ihnen vorhin schon gesagt, ne, angedeutet, weil das Abtippen so lange dauert. Man kommt einfach nicht hinterher. Die handschriftlichen Angaben der Abgeordneten, die brauchen halt dann doch so lange. Interessante Nachrichten.
Ja, ich glaube, das sind so die Nachrichten, wo ich mir vorstelle, dass es sich die Gagschreiber im politischen Kabarett die Hände reiben und schon die nächste 5-Minuten-Nummer zum Thema Bürokratie in Deutschland vorbereiten. Aber irgendwie ist es natürlich auch nicht nur lustig, weil das war ja als Steuerungsinstrument gedacht. Also man wollte ja diese Einkünfte offenlegen, um problematische Einkünfte zu verhindern. Und da geht es ja jetzt ja nicht nur um die Frage der Höhe, ist das alles anständig? Es geht ja auch um Interessenkonflikte, die sich aus so Nebeneinkunftsmöglichkeiten ergeben können. Und dass das jetzt nicht richtig funktioniert, ist eigentlich gar nicht wirklich lustig.
Ja, also es ist wirklich auch so schwer nachvollziehbar. Ich meine, wo ist der erste Fehler, dass die Abgeordneten das überhaupt handschriftlich machen? Ich meine, man könnte sie ja auch bitten, heutzutage sowas einfach auch mal in den Computer zu tippen. Oder müssen sie ja nicht selber. Dafür gibt es ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja, also ich kenne die Situation nicht. Ich nehme an, dass es dann auch wieder um Datenschutzfragen geht, die irgendwie ungeklärt sind. Also das sind, ich glaube, ich arbeite ja selber bei einer öffentlichen Einrichtung, die zum Bund gehört und habe, glaube ich, einfach aufgehört, mich über diese Dinge zu im engeren Sinne zu wundern, sondern ich nehme immer wieder nur neu zur Kenntnis, was es da alles gibt.
Das ist immer schön, ne, wenn man das PDF dann ausgefüllt hat, komplett, und dann am Ende steht, bitte ausdrucken und per Hauspost. Ist bei uns im Deutschlandfunk Kultur natürlich alles viel digitaler. Aber der Bundestag kann noch ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht, wenn Sie uns hören, kommen Sie auf neue Ideen. Theresa Kolumer-Beck, Soziologin an der Bundeswehr-Universität in Hamburg. War mein Gast in dieser Stunde. Frau Kolumer-Beck, was steht bei Ihnen noch an heute?
Oh, bei mir steht noch ganz viel an. Ich muss gleich noch habe noch 2 Meetings und heute Abend bin ich tatsächlich in einer jungen Gemeinde zu Gast, die gerne über das Thema Rassismus sprechen wollten, und das mache ich dann und bin schon sehr gespannt.
Alles klar, dann für Ihren Tag alles Gute. Ich kann Ihnen sagen, was ich jetzt mache. Ich steige jetzt direkt in den Zug nach Frankfurt am Main zur Buchmesse. Denn morgen hören Sie uns live von der Frankfurter Buchmesse. Dann wird zu Gast sein der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und die TAZ-Journalistin Ulrike Herrmann. Frau Kolumer-Beck, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute hier.
Ja, war mir eine Freude.